Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Die größte Zinserhöhung in ihrer Geschichte, die EZB, die Europäische Zentralbank, hat den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben und hat gleichzeitig die Inflationsrate nach oben korrigiert und die Wachstumsprognose für nächstes Jahr nach unten. Was bedeutet das jetzt alles für Anleger, für die Börse und für die Wirtschaft? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Koch.
Herr Halver, warum war jetzt diese größte Anhebung der Leitzinsen in der Geschichte der EZB notwendig geworden?
Um einfach zu zeigen, zu signalisieren, die EZB ist noch da. Sie nimmt Inflationsbekämpfung definitiv ernst. Das ist das, was rüberkommen sollte. Der Beifall ist ja groß gewesen in der Finanzcommunity. Ja, sie hat es begriffen, Inflationsbekämpfung wird dies gemacht. Aber man kann natürlich auch einiges an Wasser in den süßen Stabilitätswein hineinschütten. Sie hat sich viel zu lange Zeit gelassen und damit zugelassen, dass Inflation in die Breite gehen kann. Das ist wie mit Unkraut. Wenn man es wachsen lässt, wird man nicht mehr Herr darüber. Also wichtig ist jetzt natürlich, dass sie in der Zukunft weitere Zinserhöhungen macht, um die Inflation zu bekämpfen. Da habe ich allerdings meine Zweifel. Die EZB wird keine Bundesbank 2.0.
Ja, und die EZB gibt dann auch immer weitere Prognosen, zum Beispiel die Inflationsprognose. Die liegt jetzt für den Euroraum bei 8,1% im Schnitt. Da ist man lange deutlich drunter gewesen bei den Erwartungen. Hat sich die EZB zu lange vergaloppiert und nicht an die Inflation geglaubt oder wollte sie vielleicht auch nicht dran glauben?
Die EZB hat immer gehofft, dass dieser vorläufigere Charakter der Inflation dann sich doch bewahrheiten würde, dass die Inflation doch runterkommt. Aber nach Corona und jetzt vor allen Dingen dann mit den negativen Folgen des Ukraine-Krisis ließ sich dieses Bild nicht mehr halten. Also musste sie jetzt den sauren Apfel beißen und sagen, ja, die Inflation ist eben dann doch beständiger, als wir gedacht haben. Das ist sicherlich klar. Aber was Sie eben auch sagen, das muss man immer wieder zusagen, das Alibi, das Hintertürchen, das offen ist, die Inflation dann doch nicht so bekämpfen zu müssen, ist natürlich auch geliefert worden. Sie geht schon weiter davon aus, dass mittelfristig die Inflationsraten runterkommen werden, weil sie erwartet, dass auch die Rohstoffpreise sich etwas zurückbilden. Und sowas sagt man ja nicht ohne Grund. Wenn man so etwas sagt, dann heißt das, wir wollen auch nicht hier jetzt brutal die Zinsen nach oben fahren. Und was Sie angesprochen haben mit der Konjunktur, diese Konjunkturerwartungen sind für mich viel zu optimistisch. Wir gehen übers Winterhalbjahr in die Rezession. Aber auch da kann man wieder das Alibi stricken, zu sagen, bei der nächsten oder bei der nächsten Sitzung kann man sagen, das kulturelle Umfeld hat sich dann doch verschlechtert, um damit nochmal zu suggerieren, wir wollen gar nicht so starke Zinserhöhungen machen. Also kurzum, noch einmal, wir werden keine große Inflationsbekämpfung der EZB sehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir früher oder später das Inflationsziel von 2 auf 3, wenn nicht sogar 4% erhöhen, nach dem Motto, wir brauchen mehr Spielraum für die EZB, damit sie eingreifen kann, was nicht ihre Aufgabe ist. Sie macht Geldpolitik, keine Finanz- und Wirtschaftspolitik. Das muss man immer wieder sehr klar sagen. Das steht nicht in der Satzung und trotzdem macht sie es. Und die Politiker freuen sich natürlich, weil sie wissen, uns wird geholfen, komme, was da wolle.
Ja, wenn Sie die Konjunkturerwartungen auch ansprechen, für dieses Jahr wird ein Wachstum von 3,1% im Euroraum erwartet, für nächstes Jahr nur noch 0,9%. Sie haben gerade gesagt, Sie halten diese Prognosen für zu optimistisch, weil wir in eine starke Rezession schlittern werden?
Ja, genau, weil die Zutaten dafür da sind. Der Markt kennt zwar diese Probleme, aber natürlich heißt das, wenn Energiepreise stärker werden, höher werden, Strom, Gas, wenn die Konsumenten ja de facto an Käuferstreik übergegangen sind, also nur noch Grundnahrungsmittel überspitzt formuliert, die Konsumentenstimmung ist ja schlecht, die Unternehmen investieren weniger, produzieren weniger und es gibt auch den einen oder anderen Politiker in Deutschland, der das nicht so schlimm findet, doch das ist schlimm, weil damit natürlich die Vision der Perspektive nach vorne fehlt und dann auch die Arbeitsplätze natürlich dann in Gefahr sind und das drückt natürlich auf die Konjunktur, da die Inflation die Kaufkraft wegfrisst. Wir haben ja weniger Geld, um zum Beispiel Möbel zu kaufen, also abgesehen von den Grundnahrungsmitteln, den Grundbedürfnissen. Das sind schon eben, dass die Gemengelage eben dann auch für eine Rezession nach außen wirtschaftlich, China hält nach wie vor die Schotten einigermaßen dicht. Das tut natürlich auch weh. Wir haben eine zweigeteilte Welt, eine freie Welt und eine Welt, die meint immer mehr einen Plan B stricken zu müssen gegen demokratische Grundstrukturen, dann noch Abhängigkeiten natürlich schaffen will. All das tut natürlich Exportnationen weh, aber die Binnenkultur ist auch schlecht.
Jetzt haben wir so viel über die wirtschaftliche Lage an sich gesprochen. Lassen Sie uns mal auf die Börse schauen. Was bedeutet diese Ausgangssituation jetzt für die nächsten Monate, für die Börse und für Anleger?
Ja, da kann ich durchaus etwas mehr lächeln, weil das, was wir gerade besprochen haben, ist dem Markt bekannt. Also niemand soll sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst. Wir haben eine Inflation, eine Krise, aber die ist im Markt eben auch bekannt. Und der Markt wird auch immer stärker auch die positiven Aspekte auch gewichten müssen. Also der Markt wird jetzt nicht in einen Überbietungswettbewerb gehen. Wer hat die schlimmsten Prognosen? Wir haben ernste Probleme, die will ich überhaupt nicht schönreden, aber es gibt auch ein paar positive Punkte. Nach wie vor ist die Hoffnung groß, dass die Chinesen zumindest nach dem Parteitag der KP im Oktober sich etwas öffnen, auch weil die Binnenkultur es dringend braucht. China ist in der Rezession. Das kennen die Chinesen gar nicht. Da muss man etwas tun. Die Zinssätze in Amerika, auch das haben wir schon besprochen, ist aber sehr wichtig, wird Ende des Jahres aufhören. Die EZB wird nicht wirklich uns wehtun. Sie wird keine Zinsen uns hier darbieten, auch weil ihre Liquiditätspolitik ja üppig bleibt. Sie wird ja das lange Ende, die Kreditzinsen, die Staatsanleihenrenditen auch weiterhin drücken. Ist also keine Alternative zum Aktienmarkt, vor allen Dingen nicht nach Inflation. Das ist wichtig. Wir gucken mal auf die Strom- und Gaspreise. Natürlich sind die hoch, aber rein jetzt sehr kurzfristig betrachtet, haben wir doch von der Spitze fast 50% verloren. Das wird volatil bleiben, die bleiben absolut hoch. Aber man sieht auch, der Markt schaut jetzt mal durch das dunkle Gebüsch der schlechten Nachrichten. Und was Herrn Putin angeht, ja, weniger als nur liefern kann er nicht. Es geht nicht. Und die deutsche Wirtschaft ist relativ anpassungsfähig. Nein, nicht relativ, ich nehme das zurück, sehr gut anpassungsfähig. Kann also weltweit, zumindest für einen großen Konzern, das Ganze dann auch diversifizieren. Was man immer wieder sagen muss, der Wirtschaftsstandort ist nicht gleichzusetzen mit dem Börsenplatz. Die Unternehmen sind flügge. Die großen Unternehmen zumindest können weltweit agieren. Und das ist natürlich dann auch eine gewisse, wenn das alles zusammennimmt, das Positive jetzt auch, würde mich zu der Aussage hinführen, dass wir in einer stabilen Seitenlage sind, dass der Markt einiges schon weiß und eingepreist hat. Und wenn wir jetzt nicht die Dramaturgie bemühen und sagen, was kann noch alles Negatives kommen, schwarze Schwäne, dann müsste man sagen, auf dem Niveau bleibe ich im Aktienmarkt auch jetzt drin, zumindest regelmäßig.
Lassen wir uns noch auf ein paar Nachrichten für die Börse schauen. Da haben wir Porsche, die wollen in wenigen Wochen an die Börse gehen. Das wäre der größte Börsengang in Europa in mehr als 10 Jahren. Ist die Porsche-Aktie vielleicht dann auch was für Privatanleger?
Ja, die Porsche-Aktie ist natürlich ein Schmankerl. Porsche können Sie vergleichen mit einem Nachtisch nach einem üppigen Essen. Sind zwar satt, aber der Nachtisch passt immer wieder rein. Porsche ist eine Legende. Da schlägt das Herz der Autofahrer, der Aktionäre natürlich hoch. Das ist was ganz Großartiges. Ja, es ist auch was für Kleinaktionäre, wenn sie rankommen. Knappheitspreise werden natürlich dann dramatisch sein. Zuerst müssen wir mal warten, ob Porsche wirklich an die Börse kommt. Der Markt sollte sich schon stabilisieren. Man möchte ja, wenn man so eine Perle an die Börse bringt, auch wenn es ja nur 25% der Vorzüge sind, will man natürlich trotzdem einen schönen hohen Preis erzielen. Das ist auch absolut legitim. Das müssen wir abwarten, aber wenn Sie da rankommen sollten, indem Sie zum Beispiel die Porsche Holding kaufen, um dann über die Bezugsrechte ein bisschen reinzukommen, ist das natürlich eine schöne Sache. Doch, Porsche ist toll. Also das ist der Schmuck in unserem Depot, wenn man da an Material kommt.
Ja, Sie haben Dessert gerade genannt. Das könnte man sich vielleicht liefern lassen mit HelloFresh. Aber HelloFresh fliegt jetzt aus dem DAX 40 raus, wird von Siemens Energy ersetzt. Ist Siemens Energy jetzt vielleicht ein Kauf oder ist der Zug da schon abgefahren?
Also der Zug, dass man jetzt Siemens Energy im DAX hat, ist abgefahren, das weiß man jetzt. Also dieser Aufzugeffekt, man ist jetzt im größten deutschen Börsensegment, das ist jetzt kein Thema mehr, das weiß man. Jetzt geht es darum, wie ist die fundamentale Lage, da muss man schauen. Natürlich bin ich froh, dass der DAX immer atmet, dass er sagt, ich nehme das rein, was jetzt auch vom wirtschaftlichen Zeitgeist passt. Es hat zwar dann vielleicht weniger Kontinuität, aber wir wollen ja einen DAX 40 haben, ist ja nicht umsonst auf 40 Wette aufgebockt worden. ausgeweitet worden, damit man sagen kann, wir haben jetzt hier auch ein noch besseres Abbild der deutschen Wirtschaft. Von daher macht das durchaus Sinn. Aber für jede Einzelaktie geht es immer darum, schauen wir auf die fundamentalen Dinge, schauen wir auf die Ausrichtung, ob es dann Spaß macht. Und noch einmal, jetzt, dass Siemens Energy drin ist, das ist der Zug ist abgefahren.
Und vielleicht noch einmal so als Fazit kurz zusammengefasst für Anleger. Wie sollte man sich jetzt in den nächsten Wochen aufstellen?
Kein Überbietungswettbewerb bitte in negativer Stimmung. Das hört man jetzt aus allen Kanälen. Hat aber auch einen gewissen Gegeneffekt. Wenn alle nur negativ denken, dann vergisst man vielleicht auch mal das Positive. Gemäß dem Motto, mit tränenden Augen ist man blind. Noch einmal, ich möchte die Probleme überhaupt nicht kleinreden. Sie sind da. Aber offensichtlich mit Blick auf den Markt scheint er das langsam etwas ruhiger zu nehmen. Die Panik, diese extreme Panik ist nicht da. Wir haben sehr viele Anleger, auch gerade in Amerika, die quasi auf Cash sitzen, wie Onkel Dagobert auf seinen Dukaten, und darauf warten, dass es besser wird. Das heißt, man sollte jetzt permanent dann auch zügig und jeden Monat auch mal investieren weiterhin. Das kann man auch in seinen Aktien machen, die man grundsätzlich interessant findet. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich Hightech längerfristig interessant finde. Also muss man jetzt die Gunst der Stunde nutzen, sie günstig einzukaufen, weil das Geschäftsmodell intakt ist. Aber auch zum Beispiel die Konjunkturwerte, wenn ein bisschen Entspannung aus China kommt, ist das natürlich sofort mal ein Grund, diese Werte auch noch oben zu spülen. Und dass man sich immer wieder vor Augen führt als Aktionär, nochmals, ich habe es eben gesagt, Wirtschaftsstandort ist nicht Börsenplatz. Man muss davon abstrahieren. Auch wenn eine Wirtschaftspolitik vielleicht in Europa nicht den besten Job macht, das kann man sich schon unterschreiben, Unternehmen können als im Mikrokosmos hier dagegen halten. Und darauf kommen sie also dem Aktienmarkt treu bleiben, wohlwissend, die Alternative im Zinsbereich sehe ich nach wie vor nicht, weil Inflation nicht konsequent bekämpft.
Sagt Robert Halver von der Baader Bank, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Halver, ich danke Ihnen für diese Einblicke.
Danke Ihnen, herzlichen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.